Börsenradio Network. Der Kommentar.
Christian Jasperneite von MM Warburg und Co. Ich bin dort Chief Investment Officer, also eine Art Chefstratege, Chefanlagestratege.
Und Sie kommen gerade aus der Podiumsdiskussion hier auf dem Funds Excellence Kongress in Frankfurt. Thema Inside the Market. Ich habe mich gefragt, Podiumsdiskussion, da muss ja diskutiert werden. Wie konträr waren denn gerade die Meinungen zum Thema Inside the Market, also der aktuellen Situation?
Also ärgerlicherweise nicht wirklich so konträr. Das ist ja oft so, wenn dann 4 oder 5 Volkswirte oder Strategen in einer Reihe sitzen, die sich alle die gleichen Daten anschauen, alle natürlich quasi mit ähnlichen Methoden diese Daten analysieren, dann kann man nicht zu diametral unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Also im Trend gehen, glaube ich, alle davon aus, dass die Renditen noch ein kleines bisschen fallen können, dass die Aktienmärkte auch noch ein bisschen steigen können, weil eben dieser Push von der Renditenseite kommt, der die Aktienmärkte dann noch attraktiver erscheinen lässt. Aber keiner war euphorisch. Es gab also keinen, der gesagt hat, jetzt marschieren wir nochmal richtig durch, wie an der Schnur gezogen, bis Jahresende, sondern leicht positiv, aber mit einer gewissen Skepsis auch versehen, weil durchaus auch gesehen wird, und das würde ich auch sofort unterstreichen, dass zumindest mal der amerikanische Aktienmarkt nicht mehr billig ist. Wenn man sich mal Kurs-Gewinn-Verhältnisse anschaut, Dividendenrenditen, Market Cap to Sales und andere Kennzahlen, die man nutzen kann, und wenn man auch noch dann andere Variablen zu Rate zieht, um größere, komplexere statistische Modelle zu bauen, die eigentlich die letzten 10, 20 Jahre ganz gut in der Lage waren, die Bewertung zu erklären, muss man am aktuellen Rand sagen, haben wir eine Fehlbewertung im Sinne von eigentlich zu teuer, wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Das ist jetzt kein guter Timing-Indikator, das kann natürlich immer noch 4, 5, 6 Wochen weiterlaufen, aber das zeigt einem schon auf, dass die Luft etwas dünner wird, vor allem in Amerika. Und wenn in Amerika dann der Markt mal nicht mehr so richtig steigt, wird Europa auch nicht richtig mitlaufen. Also insofern euphorisch darf man in dem Umfeld jetzt eigentlich nicht mehr sein, aber konstruktiv.
Sie hatten jetzt gesagt, die nächsten 4, 5, 6 Wochen, warum soll es denn nicht noch viel länger weitergehen? Wir haben doch jetzt schon 10 Jahre Hoss, warum werden daraus nicht 15 Jahre? Die Notenbank sagt doch, let's go.
Ja, das ist richtig, und die Notenbankpolitik spielt auch eine ganz große Rolle. Wenn man sich mal anschaut, wie Fed Fund Futures, wie Euro Futures sich bewegen, das sind ja Marktinstrumente, aus denen man ableiten kann, wie die Leitzinserwartungen am Markt gehandelt werden. Und die Bewegung vom Fed Fund Future oder Euro Future haben einen unglaublich großen Einfluss auf Aktienmärkte, die letzten Jahre gehabt. Das kann man noch empirisch ganz toll beweisen. Also immer dann, wenn die Leitzinserwartungen runtergekommen sind, sind sofort in den Tagen und Wochen danach die Aktienmärkte gestiegen. Und ich traue mich im Moment natürlich einfach nicht zu sagen, was in 6 oder 12 Monaten ist bezüglich der Geldpolitik, weil es für mich nicht eindeutig ist, dass die Renditen immer nur weiter fallen. In Europa werden wir sicherlich sehr tief bleiben und wir können auch noch ein bisschen fallen. Aber wenn jetzt zum Beispiel in 6, 7, 8, 9 Monaten in Amerika die Daten sich wieder etwas verbessern, was durchaus sein kann. Wir hatten jetzt eine kleine Schwächephase, das wird sich irgendwann stabilisieren, dann werden auch die fundamentalen Daten wieder etwas besser werden. Ich könnte mir vorstellen, dass die Fed, allein um Unabhängigkeit zu beweisen, diese Chance sogar nutzt und dann einen Zinssenkungszyklus auch wieder beendet. Das ist jetzt nur eine Vermutung, aber das wäre so ein Bild, was ich mir vorstellen könnte, dass wir dann in 12 Monaten vielleicht sogar wieder konfrontiert sind mit steigenden Leitzinserwartungen. Und wenn das dann der Fall wäre, würde das auch Aktienmärkte etwas dämpfen.
Aber bis dahin wurde der Zins ja dann vermutlich schon 3-mal gesenkt, weil das ist ja das, was der Markt einpreist.
Genau, das würde ich sofort unterschreiben. Nur das Niveau von Zinsen ist am Ende gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist immer die Veränderung der Leitzinserwartung und fast unabhängig davon, von welchem Niveau das ausgeht. Das heißt, nur weil wir dann nochmal 50 Basispunkte tiefer stehen, haben wir nicht den Freibrief dafür, dass die Märkte nochmal am Aktienmarkt massiv ansteigen, sondern sobald wir dann von einem tieferen Niveau ausgehend wieder nur leichte Erwartungen in die andere Richtung haben, dass doch irgendwann eine Leitzinserhöhung kommen könnte, auch auf tiefen Niveaus wird das den Aktienmarkt belasten.
Warum sprechen wir überhaupt über Zinssenkungen, sogar bei der EZB über Zinssenkungen? Die sind zumindest im Spiel, weil selbst Mario Draghi, ohne vorher irgendeine Zinswende eingeleitet zu haben, sagt, okay, wir sind auch dabei, bei uns wird es im Zweifelsfall auch nochmal volle Power expansiv gegeben. Warum sprechen wir über sowas? Weil die Konjunktur sich immer weiter eintrübt. Wir hatten gerade einen IFO-Index so schlecht wie 2014 nicht mehr. Wir haben die Geopolitik, Donald Trump zündelt im Nahen Osten, so kann man das, glaube ich, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, formulieren. Und den Handelskonflikt, der auch immer noch nicht gelöst ist, auch auf die Konjunkturdaten drückt. Die Unternehmen haben das in der letzten Quartalsberichtssaison alle gemeldet. Wir haben Gewinnanpassungen. Bald kommt die nächste Quartalsberichtssaison. Da kann auch wieder die eine oder andere Überraschung um die Ecke kommen. Sollte da nicht eigentlich ein negatives Gefühl überwiegen?
Wo Sie das jetzt alles so zusammengestellt haben, in der Tat müsste einen das negativ stimmen. Und das ist auch der Grund, warum wir für eine gewisse Phase jetzt in der Marktsituation noch die Aktienquote etwas reduziert hatten. Weil wir gesagt haben, da braut sich möglicherweise etwas zusammen, was dann auch so kritisch werden könnte, dass Märkte dann nicht mehr immer noch weiterlaufen. Jetzt hat aber die amerikanische Notenbank klar gesagt, der nächste Schritt ist eine Zinssenkung. Und auch Draghi, finde ich, hat ohne Not eigentlich sowas wie Whatever It Takes 2.0 ausgerufen. Also wirklich ein Paradigmenwechsel, wo er nochmal gesagt hat, hey Leute, egal was jetzt die nächsten Monate und Quartale, vielleicht sogar Jahre passiert, wir werden weiterhin eine ganz, ganz, ganz expansive Geldpolitik betreiben, vielleicht sogar mit weiter fallenden Zinsen. Und ich finde, das ohne Not, das hätte man nicht so drastisch kommunizieren müssen. Aber jetzt ist es draußen. Und der Effekt ist da und der wird für eine gewisse Zeit noch da bleiben.
Was ist eigentlich, jetzt mal abgesehen von Geopolitik, also jetzt Nahe Osten und die Handelskriege Donald Trumps, was ist denn mit der Politik? Allein wenn wir nach Deutschland schauen, sehen wir ja genug Themen, Klimathemen, Fridays for Future, Immobilien, Mieten, Breitbandausbau, 5G, Volksparteien in der Krise und so weiter. Also nicht mal der kleinste Nenner, die Inlandspolitik, scheint zu funktionieren. Wie soll es denn dann im Großen funktionieren?
Auch eine gute Frage. Ich glaube, nur dem Markt ist es relativ egal. Auch das kann ich auf Basis von Zahlen eigentlich auf eine Art beweisen. Und zwar gibt es den Index, der beschreibt politische Unsicherheiten. Den kann man auch im Internet sich anschauen unter politicaluncertainty.org. Da wird quasi fast auf Tagesbasis in Echtzeit gerechnet. Und dann schaut man auf Länderebene, auch auf globaler Ebene, gehen die politischen Unsicherheiten nach oben, nach unten. Ich finde, die Zahlen sind sehr nachvollziehbar, sehr plausibel. Und in der Vergangenheit war es so, dass dieser Index der politischen Unsicherheiten sehr stark korreliert hat mit impliziten Volatilitäten. Wenn also die Unsicherheiten gestiegen sind, sind quasi zeitgleich auch die Volatilitäten am Aktienmarkt in Amerika, in Europa gestiegen. Und dieser Zusammenhang war frappierend und er hat sich komischerweise aufgelöst. Seit einiger Zeit sind die politischen Unsicherheiten sehr hoch und es interessiert bei Volatilitäten keinen mehr. Und das würde ich so interpretieren, dass Märkte langsam verstanden haben, dass man durch solche politischen Aspekte auch durchschauen muss, weil es sehr viel Rauschen gibt. Man darf sich davon nicht verrückt machen lassen. Am Ende zählen doch eher geldpolitische Aspekte und fundamentale Aspekte. Und diese Loslösung zwischen Politik und Marktdaten ist so frappierend, wenn man sich diese Statistik anschaut, die ich gerade beschrieben habe. Das kann man nicht mehr wegdiskutieren. Also der Markt hat auch wohl dazugelernt auf eine Art und merkt einfach, hey, Trump haut alle 30 Minuten einen Tweet raus. Aber eigentlich ist es am Ende des Tages nicht wirklich weltbewegend. Deswegen kann ich auch da durchschauen und auch davon abstrahieren.
Aber was wir doch sehen, ist ja wirklich Volatilität seit, sagen wir mal, 2 Jahren. Das kannten wir so schon gar nicht mehr. Wir waren ja eigentlich gewöhnt, dass es eigentlich nur noch gut läuft. Sie hatten Aktienquoten schon angesprochen. Hin und her macht Taschen, der sagt mal immer, darf man jetzt nicht den Fehler machen, rein, raus, rein, raus?
Nee, wir sind auch bei uns im Referenzportfolio relativ nah an einer neutralen Quote und haben auch diese Quote die letzten, ich sag mal, 12 Monate gar nicht dramatisch verändert. Genau aus der Überlegung heraus, dass man sonst, wenn man zu stark Quoten atmen lässt, manchmal auch sehr prozyklisch wird, sich in eine gewisse Situation hereintreiben lässt, was am Ende performancetechnisch gar nicht so viel bringt. Wir glauben ohnehin, dass es zunehmend schwer wird, in einer Welt, die durch Notenbanken dominiert wird und wo Konjunkturdaten nicht mehr so eindeutig sind, weil wir nicht mehr die ganz scharfe Rezession haben und den ganz scharfen Boom, sondern eher so eine Wellblechkonjunktur, also 2-3 Quartale ein bisschen schlechter, dann wieder 2-3 Quartale ein bisschen besser. Das ist so das Muster, was wir jetzt sehen. Das ist eine Welt, wo es, glaube ich, schwieriger wird, taktisch sehr aggressiv zu agieren. Es ist eigentlich jetzt eine Welt, wo man eher über die Selektion möglicherweise versuchen muss, Outperformance zu erzielen, indem man schaut, welche Themen sind relevant, was bewegt Investoren und das kann man auf der Selektionsebene teilweise ganz gut spielen und nutzen, während die taktische Ebene, die lehrbuchtechnisch eigentlich bedeutsamer sein sollte, jetzt in der Praxis im Moment, finde ich, etwas in den Hintergrund tritt.
Aber ist es nicht umgekehrt so, gerade wenn das Geld in den Markt fließt und alle sagen, ja, Tina, there is no alternative, ich muss in den Markt, dass dann alles Mögliche gekauft wird? Ich meine, die Gewinne werden ja schlechter voraussichtlich. Unter Umständen werden die Dividenden in 1 oder 2 Jahren schwächer sein. Die Kurse aber unter Umständen höher. Also da ist doch eine Fehlallokation im Endeffekt, sodass die Leute dann eben kaufen, was man halt so kauft.
Genau, also ich glaube auch, das führt zu einer Fehlallokation. Und die tiefen Zinsen führen auch zu einer Fehlallokation und zwar in dem Sinne, dass Unternehmen sich refinanzieren können zu Konditionen, die eigentlich nicht risikoadäquat sind. Das heißt auch schlechte Unternehmen, die ganz schlecht aufgestellt sind, können sich trotzdem relativ leicht refinanzieren. Das heißt, dadurch wird der Strukturwandel verlangsamt. Bin ich fest von überzeugt. Das wird langfristig dazu führen, dass die Wachstumsraten runterkommen. Damit kommen auch die Gewinnwachstumsraten runter und das würde auch bedeuten, dass wir perspektivisch vielleicht nicht mehr 8, 9 oder 10% im Aktienmarkt pro Jahr verdienen können, sondern vielleicht noch 5, 6 oder 7, also auf jeden Fall weniger als in den Jahren oder Jahrzehnten zuvor. Und trotzdem ist die Aktie alternativlos, weil wer möchte eine Bundesanleihe kaufen mit 10 Jahren Restlaufzeit und eine Rendite von minus 0,3%, das ist auch nicht wirklich attraktiv.
Also Bullen und Bären sind aber nach wie vor im Kampf. Ich hatte jetzt beide Argumente quasi mal abgetastet. Beide haben starke Argumente, das muss man ja durchaus sagen. Wer setzt sich durch?
Am Ende glaube ich die Bullen, aber nicht in dem Maße, dass es nochmal eine dramatische Veränderung gibt. Ich glaube, die nächsten Monate werden eher eine abnehmende Volatilität zeigen, wo wir quasi die Trends fortschreiben können, aber nicht mehr mit der Steigung, die wir die letzten Monate gesehen haben. Also deswegen sind wir auch neutral, weil wir eben nicht hier massiv auf die eine oder andere Karte setzen.
Ja, sind wir gespannt, wie es weitergeht. Herr Espernayte, vielen Dank.
Sehr gerne, Dankeschön.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio.